Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wie schwer es ist, gegen Antisemitismus auf sozialen Plattformen vorzugehen. Das zeigt ein neuer Fall, der gerade Aufsehen erregt. Das beschäftigt uns gleich. Dann fragen wir nach dem Schicksal der letzten verbliebenen Journalisten im Gazastreifen. Wir gehen nach Essen, wo Theater und Philharmonie durch eine ziemlich große Krise gehen und wo heute Abend eine wichtige Entscheidung fallen sollte. Und wie eine New Yorker Künstlerin ihr Land unter diesem Präsidenten sieht, das schauen wir uns auch genauer an. Und in Worms wurden die Nibelungen-Festspiele eröffnet. Natürlich große Gesten, wichtige Themen und natürlich auch immer ordentlich was los.
Niemand ist stärker als wir beide.
Wir sind füreinander geschaffen, von Anbeginn der Zeit.
Vor Antisemitismus ist man nur auf dem Mond sicher, das hat man Hannah Arendt gesagt und das gilt heute wohl umso mehr. Judenhass ist allgegenwärtig, nimmt zu, wird brutaler, gewalttätiger, offener, unverschämter und verbreitet sich durch soziale Netzwerke rasend schnell. Auch bei X, dem Twitter-Nachfolger. Das könnte ein Grund sein, warum die Geschäftsführerin in dieser Woche gegangen ist. Aber vor allem hat es eben auch dazu geführt, dass die Chefin einer bekannten Hilfsorganisation gegen Hass im Netz, nämlich Hate Aid, gegen X geklagt hat, um bestimmte antisemitische Posts zu löschen. Aber erfolglos war sie. Josephine Ballon, mit der wir verbunden sind. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben vor einem deutschen Gericht geklagt, verloren, sind in Berufung gegangen und haben wieder verloren mit dem Hinweis, dass ein deutsches Gericht eben nicht zuständig sei, sondern der europäische Sitz von X in Irland. Und außerdem seien sie keine Privatverbraucherin, die mit Verbraucherschutzargumenten kommen könne vor einem Gericht. Überrascht Sie diese Entscheidung?
Ein bisschen überrascht sie uns schon, denn tatsächlich war der Verlauf dieses Verfahrens so nicht absehbar, als wir die Klage eingereicht haben. Denn damals war es durchaus üblich, dass X diese Verfahren trotzdem in Deutschland geführt hat, ebenso wie andere Social-Media-Plattformen. Denn ein Fakt ist hier klar, wenn Twitter bzw. X sich nicht darauf berufen hätte, dass das deutsche Gericht gar nicht zuständig sein könnte, sondern wir vielleicht stattdessen nach Irland gehen müssten, dann hätte diese Entscheidung so gar nicht fallen können. Das heißt, es ist hier leider auch eine erfolgreiche Verteidigungstaktik einer Social-Media-Plattform gegen eine solche Klage.
Sie können ja noch bis zur nächsten höheren Instanz gehen. Noch ist es ja nicht verloren, vor dem BGH zum Beispiel.
Genau, wir können jetzt noch eine Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof einlegen. Das werden wir aller Voraussicht nach tun. Das prüfen wir gerade. Sofern es dafür irgendeine Chance gibt, werden wir das auf jeden Fall noch versuchen. Ich bin durchaus gewillt, das auch vor dem Bundesgerichtshof auszufechten, denn ich bin der Meinung, dass nur weil ich Geschäftsführerin von Hate Aid bin, mir nicht der Verbraucherstatus genommen werden sollte. Wir müssen uns hier leider auch vor Augen halten, dass eine Klage in Irland mit ungleich höheren Kostenrisiken verbunden ist. Wir müssten hier mit Kosten von 150 bis 300.000 Euro rechnen, um ein solches Verfahren zu führen. Und am Ende des Tages spielt das alles nur den Plattformen in die Karten, die jetzt nämlich erreichen, dass noch weniger Nutzer sich überhaupt trauen, gegen sie vorzugehen vor Gericht.
Sie sind ja mit Ihrer Organisation ja fast täglich mit diesen Fällen beschäftigt und wir erleben ja schon seit vielen Jahren oft mit sehr unterschiedlichem Erfolg Gerichtsprozesse, juristische Auseinandersetzungen auch mit sozialen Plattformen, die sehr unterschiedlich ausgehen, oft relativ erfolglos. Was sollte sich da ändern?
Vor allem müssen wir an einen Punkt kommen, wo Rechtsdurchsetzung, ich sag mal, breitenwirksamer überhaupt erst möglich wird. Der Grund, warum man sich bei diesen Verfahren nicht sicher sein kann, was passiert und ob man möglicherweise, obwohl es erst nach viel Erfolg aussieht, sie doch noch nach 3 Jahren verliert, ist vor allem, dass sie nicht geführt werden. Jedes Verfahren gegen eine Social-Media-Plattform ist eine sehr ressourcenzehrende und auch kräftezehrende Angelegenheit, weil es immer Grundsatzprozesse sind. Denn sie werden immer zum ersten Mal ausgefochten. Die Gerichte sind damit teilweise massiv überfordert, weil es schwierige Rechtsfragen sind, die viel Ressourcen kosten, die auch zu klären. Und da müssen wir einfach von wegkommen und wir müssen sowas zugänglich machen für ganz normale Nutzende, die einfach ja auch in anderen Vertragsverhältnissen, zum Beispiel mit ihrem Fitnessstudio oder mit ihrer Bank oder mit ihrem Handyanbieter, solche massiven Persönlichkeitsrechtsverletzungen und ja auch einfach Verletzungen, wie wir es jetzt ja auch in dem Fall gesehen haben, wie Holocaustleugnungen, die unser Zusammenleben, unser friedliches Zusammenleben insgesamt in Frage stellen, niemals dulden würden. Nur auf Social Media Plattformen. Da sind sie an der Tagesordnung und wir alle haben uns so sehr daran gewöhnt, dass niemand das so richtig in Frage stellt, warum sie diese Macht haben über uns und über unseren öffentlichen Diskurs.
Aber es gibt deutsche Gesetze gegen Hass im Netz, es gibt europäische Regeln, das alles greift nicht?
Die europäischen Regeln greifen, aber die Aufsicht ist sehr langwierig, sie ist sehr träge. Es sind so öffentlich-rechtliche Verfahren, die da angestrengt werden. Wir haben eine neue Digitalgesetzgebung, den Digital Services Act, der zum Beispiel auch Antisemitismus, aber auch andere Formen digitaler Gewalt in den Blick nehmen soll. Aber obwohl das Gesetz jetzt schon fast 1,5 Jahre in Kraft ist, wurde noch kein einziges Bußgeld verhängt und das, obwohl zahlreiche Verstöße unter anderem durch HateAid, aber auch durch andere Organisationen und die Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten festgestellt wurden, wurde noch kein einziges Bußgeld verhängt. Und das dauert einfach alles zu lange. Diese Zeit haben wir nicht mehr. Wir sind mit Social-Media-Plattformen an einem Punkt, wo wir einfach nicht länger zusehen können. Und deswegen werden wir auch nicht aufgeben. Wir werden weiter nach Wegen suchen, um Plattformen wie X haftbar zu machen für Antisemitismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit, die auf ihnen stattfinden.
Wer ist denn Ihr politischer Verbündeter und wer Ihr Gegner?
Von Gegnern möchte ich hier gar nicht sprechen. Alle Menschen, die Macht haben, etwas zu ändern, würde ich nicht als unsere Gegner bezeichnen. Allerdings ist es natürlich so, wenn ich außerhalb der Europäischen Union mich umsehe, dann sind natürlich Gegner vor allem diejenigen, die in den USA sitzen und die jetzt versuchen, Einfluss zu nehmen von außen auf die europäische Digitalgesetzgebung und die versuchen wollen, unsere Errungenschaften wieder zurückzurollen. Denn Gesetze wie der Digital Services Act, die eben Online-Plattformen regulieren sollen, sind nichts weiter als der Versuch, demokratische Standards im digitalen Raum zu setzen, in einem digitalen Raum, der zuvor von der Willkür durch die sozialen Netzwerke regiert wurde. Und das will man uns wieder streitig machen aus wirtschaftlichen Interessen, indem hier massiv Druck ausgeübt wird, geopolitischer Druck. Und da dürfen wir auf jeden Fall nicht einknicken. Wir müssen unseren Kurs da weiterverfolgen.
Was heißt das am Ende, und das war ja der Anlass unseres Gesprächs, für den Kampf gegen Antisemitismus im Netz ganz konkret?
Für den Kampf gegen Antisemitismus bedeutet das in erster Linie, dass wir eben diese Aufsichtsverfahren, von denen ich schon gesprochen habe, endlich wirksam machen müssen. Denn wir haben schon Mittel, um die Plattform auch für Antisemitismus haftbar zu machen. Allerdings werden sie eben aktuell noch nicht richtig benutzt. Und wir sehen an dem Verhalten von X, in dem Fall, den wir jetzt geführt haben, vor dem Kammergericht Berlin, dass die Plattform einfach alles tun. Selbst wenn es nur um 6 Holocaust-Leugnungen geht, um 6 Kommentare, die hier von unter anderem mir und noch einer weiteren Klägerin jetzt verfolgt wurden, dass es ihnen da so ernst ist, dass sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehren und alles tun werden.
Weil sie keine Präzedenzfälle schaffen wollen?
Ja, weil sie keine Präzedenzfälle schaffen wollen und wissen, was passieren kann, wenn noch mehr Leute auf den Zug aufspringen. Und diese Macht müssen wir nutzen, die Macht der Gemeinschaft, die Macht der Öffentlichkeit müssen wir auch in die Rechtsdurchsetzung zu gehen.
Sagt Josephine Ballon von der Hilfsorganisation HateAid gegen Hass im Netz, die bisher erfolglos gegen X geklagt hat wegen antisemitischer Posts. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.
Der Gazastreifen, ein geschundener Ort und natürlich auch und gerade für Journalisten gefährlich, für die wenigen, die dort überhaupt noch arbeiten können. Sie sind täglichen Gefahren ausgesetzt, viele sterben. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat 46 Journalistinnen und Journalisten gezählt, die getötet wurden, weil sie ihren Beruf ausgeübt haben im Gazastreifen. Und gemeinsam mit 180 nichtstaatlichen Organisationen haben Reporter ohne Grenzen eine Petition unterzeichnet, die fordert, dass die EU ihr Assoziierungsabkommen mit Israel aussetzt. Anja Osterhaus ist deutsche Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wer sind diese 46, die bei ihrer Arbeit getötet worden sind?
46 Menschen, von denen wir nicht nur wissen, dass sie als Journalisten gestorben sind, sondern dass sie im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet wurden und zum Teil eben auch gezielt getötet wurden. Da möchte ich nochmal dazu sagen, das gezielte Töten von Journalisten ist ein Kriegsverbrechen. Genau deswegen haben wir auch Strafanzeigen beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht, um das anzuklagen und auch um eine Aufklärung einzufordern. Der Strafgerichtshof arbeitet auch daran. Da gibt es ganz unterschiedliche Fälle, aber es gibt zum Beispiel Fälle von Journalisten, da wird vom israelischen Militär behauptet, sie wären Hamas-Kämpfer, es fehlen aber die Belege dafür. Wenn ein Journalist nachweislich mit einer Terrororganisation zusammenarbeitet, dann fällt er nicht mehr unter unser Mandat von Reporter ohne Grenzen. Das möchte ich ganz klar dazu sagen. Wir setzen uns nicht ein für Journalisten, die nachweislich mit Terroristen in Vereinigungen zusammenarbeiten oder für sie arbeiten. Uns fehlen hier die Beweise. Wir selber haben keine Erkenntnisse dazu, dass diese Journalisten auch für die Hamas oder mit der Hamas gearbeitet haben. Und so etwas zu behaupten, reicht uns einfach nicht. Wir möchten da die Beweise sehen. Und solange es nicht bewiesen ist, ist es eben ein Fall. Wir müssen das untersuchen, ob es ein Kriegsverbrechen war.
Aber welchen Hintergrund haben diese Kolleginnen und Kollegen? Haben Sie vielleicht 2, 3 Beispiele, die Ihnen besonders aufgefallen sind?
Also wir müssen erstmal dazu sagen, im Gazastreifen arbeiten sowieso nur Journalisten und Journalistinnen, die vor Ort sind. Es gibt ja gar keinen Zugang für internationale Journalisten. Das heißt, die Menschen, die dort arbeiten, journalistisch arbeiten, sind in aller Regel Palästinenser und können ja genauso wenig wie internationale Journalisten reinkommen, können sie rauskommen. Sie sind also dort festgehalten, versuchen ihrer Arbeit nachzugehen unter wirklich widrigsten Bedingungen. Strom fehlt, Zugang zu Netzwerken fehlt, mittlerweile fehlt natürlich auch den Journalisten der Zugang zu Versorgung, zu Nahrung, zu Wasser. Unter diesen Bedingungen bemühen sie sich trotzdem noch journalistisch zu arbeiten. Und dann sterben eben viele einfach dadurch, dass sie zum falschen Zeitpunkt an einem Ort sind, wo gerade ein Angriff stattfindet von der israelischen Armee. Das passiert sowieso. Das sind de facto Kriegsreporter alles. Ohne dass sie das sein möchten, sind sie das. Genau. Und dann gibt es aber eben Einzelfälle, wo wir wissen, obwohl mit Presseweste gekennzeichnet, obwohl es ganz klar erkennbar war, dass sie Journalisten sind, wurden sie gezielt getötet.
Sie haben es ja schon angesprochen, es ist ja tatsächlich wichtig, dort genau diese einzelnen Fälle zu untersuchen, zu schauen, unter welchen Umständen sie getötet worden sind, inwieweit sie auch selbst als Journalistinnen und Journalisten arbeiten konnten, was ja auch bedeutet natürlich unabhängige Berichterstattung. Und die Hamas, wir wissen es natürlich, ist eine Terrororganisation, die pressefeindlich ist. Woher kann man sicher gehen, dass diese Kolleginnen und Kollegen nicht auch von der Hamas getötet wurden?
Dass sie nicht von der Hamas getötet wurden, das ist vergleichsweise immer noch einfacher sicherzustellen, weil man das ja vor Ort beobachten könnte dann in dem Fall. Ne? Das ist ja was anderes, ob jemand von einer Drohne getötet wurde, von einer Bombe oder von einer Person vor Ort, die dann eventuell ein Hamas-Terrorist sein kann. Wir haben aber, da weisen Sie natürlich mit Ihrer Frage auch darauf hin, auch große Schwierigkeiten, Dinge zweifelsfrei nachweisen zu können, weil wir ja nicht vor Ort sein können. Deswegen haben wir auch diese Strafanzeigen unter anderem eingereicht, um diese Aufklärung, soweit es irgendwie möglich ist, voranzutreiben. Unsere eigene Korrespondentin, die dort bis vor einiger Zeit noch gearbeitet hat, konnte zum Glück evakuiert werden aus dem Gazastreifen. Deswegen haben wir tatsächlich vor Ort keine Investigativteams oder Rechercheteams, die zweifelsfrei Dinge nachweisen können. Wir haben aber in den Fällen, in denen wir sagen, es gibt Hinweise darauf, dass sie gezielt getötet wurden, natürlich Informationen und Fakten zusammengetragen in jedem Einzelfall, denn nur dann können wir auf so eine Aussage machen.
Aber Sie können am Ende nicht wirklich sicher sagen, ob diese Journalistinnen und Journalisten, ich hake da einfach nochmal nach, weil es, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, mit welcher Informationsgrundlage sie arbeiten, ob diese Kolleginnen und Kollegen tatsächlich nachweislich bewusst vom israelischen Militär getötet worden sind. Das kann man im Moment noch nicht ganz sicher sagen.
Das kann man in Einzelfällen schon deswegen sagen, weil die israelische Armee das auch bestätigt hat. Und zwar mit der Begründung, sie seien Hamas-Terroristen. Mhm. Wo uns, wie gesagt, die Beweislage zu dünn ist oder auch ganz fehlt. Und ich wiederhole das auch gern nochmal. Wenn Journalisten eng mit der Hamas zusammenarbeiten, es gibt natürlich Fälle, wo Journalisten mit Terroristen zusammenarbeiten. Wenn wir darauf klare Hinweise haben, dann fallen die nicht mehr unter unser Mandat. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation und wir verteidigen Journalisten deswegen, weil sie Menschenrechtsverteidiger sind. Presserecht, Informationsfreiheit, das sind Grundrechte, die überall gelten sollten und die gelten in Gazastreifen aus verschiedenen Gründen nicht. Und natürlich stimmt es das, was Sie sagen, dass auch die Hamas selber kein Interesse an freier, unabhängiger Berichterstattung hat. Das ist genauso richtig wie die Tatsache, dass leider jetzt durch das israelische Militär mehrere Journalisten bewusst getötet wurden. Und wie gesagt, wir wissen es deswegen, weil das israelische Militär das auch zugegeben hat. Wenn ich darf, würde ich auch gerne noch was zu dem aktuellen Anlass dieses Gesprächs sagen, nämlich zu dem Assoziierungsabkommen.
Unbedingt, darauf wollte ich gerade noch zu sprechen kommen, dass Sie sich ja mit 180 Organisationen zusammengeschlossen haben, um das zu fordern, das Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit Israel zumindest auszusetzen. Da sind Sie auch nicht die Ersten, die das fordern. Es wird ja nun seit dem Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen von vielen Kräften gefordert. Ich unterstelle mal, dass es relativ unrealistisch ist, wenn sich Nichtregierungsorganisationen dafür einsetzen. Aber warum ist Ihnen das so wichtig?
Uns ist wichtig, dass Taten folgen. Es gibt so viele Deklarationen, Ausdrücke der Besorgnis von verschiedensten Stellen. Und wir glauben, es muss einfach ein weiterer Schritt getan werden. Wir glauben das in der Tat schon länger. Es ist nicht das erste Mal, dass so eine Aufforderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen unterschrieben wurde. Es sind jetzt aber fast 190 Organisationen. Und wir glauben wirklich, dass dieses Assoziierungsabkommen, es gibt einen Artikel, wo es darum geht, dass die Grund- und Menschenrechte eingehalten werden müssen von beiden Seiten. Und wir sind davon überzeugt, dass das nicht passiert zurzeit. Wir betrachten das natürlich aus der Perspektive der Journalisten und der Pressefreiheit. Und nach dem, was wir gerade besprochen haben, ist ja klar geworden, dass hier die Grund- und Menschenrechte der Journalisten nicht eingehalten werden von Israel. Und das muss unserer Meinung nach dazu führen, dass die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten dieses Assoziierungsabkommen zumindest teilweise aussetzen. Es gibt da einen Review-Prozess, der gerade läuft, und wir halten den für sehr wichtig. Und wir glauben, dass es da einfach auch von der internationalen Seite mehr geben muss als Aussagen der Besorgnis darüber, dass die Lage in Gaza problematisch ist und dass sich da was verändern muss. Müssen auch Taten folgen.
Müsste das nicht auch explizit zumindest die Hamas mit einschließen und auch von der Hamas zu fordern, dass sie Journalisten zumindest von der Seite aus arbeiten lassen?
Die Hamas ist eine Terrororganisation und natürlich können wir auch an die Hamas appellieren, aber wir haben da überhaupt keinen Hebel. Aber wir haben völlig recht, die Hamas begeht Menschenrechtsverletzungen und nicht erst seit dem 7. Oktober 2023, schon lange vorher. Die Pressefreiheit in den palästinensischen Gebieten war schon seit Jahren sehr viel schlechter, wurde auch von uns als Reporter ohne Grenzen sehr viel schlechter bewertet als in Israel. Es ist ganz klar, dass was die Hamas dort macht, nichts mit Pressefreiheit zu tun hat. Dagegen wenden wir uns natürlich auch. Aber die EU hat kein Assoziierungsabkommen mit der Hamas und deswegen können wir an die EU auch nicht so viel appellieren bezogen auf die palästinensischen Regierungen. Wir können aber an die Europäische Union appellieren, die aktuelle, also seit 20 Monaten andauernden Angriffe auf den Gazastreifen in ihrer ganzen Brutalität dagegen vorzugehen, das muss unbedingt passieren. Und da gibt es einen Hebel und das ist dieses Assoziierungsabkommen. Und deswegen wenden wir uns heute ganz gezielt an die EU und auch an die deutsche Bundesregierung mit dieser Forderung.
Das sagt Anja Osterhaus, die deutsche Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen mit insgesamt 180 Organisationen fordert ein Aussetzen des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und Israel angesichts der Rede von 46 nachweislich bei ihrer Arbeit getöteten Journalistinnen und Journalisten. Das ist die Zahl, die Reporter ohne Grenzen veröffentlicht. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten
mit Georg Scharek.
Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi bekommt nach eigenen Angaben Morddrohungen. Die Menschenrechtsaktivistin berichtete in einem dringenden Telefonat mit dem Nobelkomitee, ihr sei direkt und indirekt damit gedroht worden, von Agenten des iranischen Regimes physisch eliminiert zu werden. Mohammadi war 2023 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Sie erhielt ihn für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen und gegen die Todesstrafe im Iran sowie für ihren Einsatz für Menschenrechte und Freiheit. Sie verbüßt eine langjährige Haftstrafe im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Eigentlich sollte der US-Rapper Kanye West am kommenden Wochenende in der Slowakei auftreten. Als Headliner beim Rubicon-Festival in Bratislava. Jetzt haben die Organisatoren des Festivals komplett abgesagt. West, der sich mittlerweile Ye nennt, steht seit längerem wegen antisemitischer Äußerungen in der Kritik. In den letzten Wochen hatten tausende Menschen eine Petition gegen seinen Auftritt unterzeichnet. Andere Künstler, die eigentlich für das Festival gebucht waren, hatten ihre Auftritte abgesagt. Die Veranstalter erklärten, sie seien wegen des medialen Drucks nicht mehr in der Lage, das Festival wie geplant durchzuführen. Seit mehr als 30 Jahren gibt es die Kinderbuchfigur Conny im Carlsen Verlag. Das Mädchen im rot-weißen Ringelshirt backt Pizza, feiert Weihnachten oder bekommt einen kleinen Bruder. Mittlerweile kursieren aber zahlreiche Memes im Internet, die mit dem Original nichts zu tun haben. Conny zockt den ganzen Tag Ballerspiele, weil ihre Kita zu wenig Personal hat. Oder Conny hat ihren ersten Burnout, ist da zum Beispiel zu lesen. Der Verlag hat jetzt klargestellt, dass die Erstellung solcher Bilder und Texte aus urheberrechtlichen Gründen unzulässig ist. Für keines der kursierenden Memes habe der Verlag eine Freigabe erteilt. Vor allem rassistische, sexualisierte oder menschenverachtende Inhalte seien problematisch, teilte Carlsen mit. Gegebenenfalls prüfe man rechtliche Schritte. Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat zwei Städten in Kamerun und Malawi auf ihre Welterbeliste aufgenommen. Den Status bekam zum einen die Digit-Bi-Landschaft in den Mandara-Bergen im äußersten Norden Kameruns. Sie besteht aus archäologischen Städten, die wahrscheinlich zwischen dem 12. und 17. Jahrhundert entstanden, umgeben von landwirtschaftlichen Terrassenanlagen und religiösen Städten. Zum anderen wurde eine Bergkette im Süden von Malawi zum Welterbe erklärt, zu der der Berg Mulanje gehört. Das Gebiet gilt als heiliger Ort, in dem Götter, Geister und Ahnen leben. Der Status stärkt oft den Tourismus und bringt mehr Geld für Bauwerke. Deutschland will dieses Jahr das Schloss Neuschwanstein und weitere bayerische Märchenschlösser auf die Welterbeliste setzen lassen. Das Entscheidungsprozedere dauert noch bis Sonntag.
Fazit:
Was ist denn da in den Bühnen Essen los? Eine echte Führungskrise? Der Generalmusikdirektor, ihm wird Machtmissbrauch vorgeworfen. Den beiden Schauspieldirektorinnen, denen wird vorgeworfen, aber das ist eigentlich auch die Realität, dass sie sich verstritten haben und zwar komplett. Da ist also einiges los. Es sind zwei sehr unterschiedliche Fälle, aber beide beschäftigen natürlich die Bühnen in Essen und lösen da eine echte mittlere Krise aus. Heute hat der Aufsichtsrat in Essen getagt. Für uns war Stefan Keim dabei, Kollege und Kritiker, mit dessen Hilfe wir ja auch schon früh über diese Krise berichtet haben, gerade in Bezug auf den Generalmusikdirektor. Welche Konsequenzen werden also gezogen?
Also erstmal im Schauspiel ist es verhältnismäßig einfach. Eine geht, eine bleibt. Selin Kara, die künstlerische Intendantin, die auch Regie führt, bleibt am Hause. Christina Zantl, die Geschäftsführerin, muss gehen, beziehungsweise es wird ihr da ein goldener Weg bereitet in der offiziellen Stellungnahme. Auf eigenen Wunsch scheidet sie aus, um sich mit Freude neuen künstlerischen Aufgaben zu widmen. Da ist also eine eindeutige Entscheidung gefallen. Selin Kara macht weiter alleine. Schwieriger ist die Situation bei dem Generalmusikdirektor Andreas Sanguinetti, dem ja vorgeworfen wurde, durch hämische Kommentare, unangebrachten Humor, beleidigende Äußerungen über einige Zeit hinweg, die Vorwürfe sind schon über ein Jahr alt und sind immer neue dazugekommen, das Sängerensemble vor allen Dingen missachtet zu haben. Und hier ist die Entscheidung getroffen worden, er hat noch 2 Jahre Vertrag, den soll er erfüllen. Aber nach diesen 2 Jahren bekommt er keinen neuen Vertrag. Also 2027 wird seine Zeit in Essen ändern. Und ich habe die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Barbara Röhrig, gefragt, ist jetzt aus ihrer Sicht damit das Problem erledigt?
Also so wie ich gehört habe von dem Orchester zum Beispiel, ist gesagt worden, wir werden mit einer solchen Situation professionell umgehen. Wir reden von Profis. Ich glaube, dann muss mit diesem Zusammenarbeiten auch professionell umgegangen werden.
Also Zähne zusammenbeißen und 2 Jahre durchhalten ist dann anscheinend die Losung. Mhm. Allerdings habe ich bereits aus dem Sängerinnen- und Sängerensemble des Alto Musiktheaters gehört, dass die entsetzt sind, dass ihre Vorwürfe und ihre Klagen nicht gehört worden sind und abgebügelt werden. Da war sogar die Rede davon, sie hätten jetzt das Vertrauen in ihren Aufsichtsrat verloren.
Das ist natürlich nicht so wirklich gut für einen künstlerischen Betrieb. Also wenn ich mir so vorstelle, bei diesen Vorwürfen, wenn er da noch 2 Jahre bleibt, wie das wirklich funktionieren soll. Sowas hat ja auch Auswirkungen auf die, womöglich Auswirkungen auf die künstlerische Qualität, oder?
Ja, zumal sich Chor, Orchester und Gesangsensemble mit jeweils um die 80% in einer Umfrage gegen die weitere Zusammenarbeit ausgesprochen haben. Es gibt Beispiele dafür, dass prägende Sängerinnen das Haus verlassen oder ihr Engagement so sehr einschränken wollen, wie es ihr Vertrag nur irgendwie möglich ist. Das Betriebsbüro hat gekündigt. Also es ist wirklich so, dass ich fast schon den Eindruck habe von dem, was ich alles gehört habe, dass die Arbeitsfähigkeit des Hauses durchaus beschädigt ist. Aber es gibt natürlich noch die andere Angelegenheit, nämlich ist das, was Andrea Sanguinetti vorgeworfen wird, wirklich so, dass es vor Gericht Bestand haben könnte? Und dazu wieder Barbara Röhrig.
Da erhärtet sich im Moment nichts, auch von den Beschwerden, die wir seinerzeit sehr akribisch gesammelt haben, die ein Jurist genau angeschaut hat, gibt es keine Erhärtung, dass einer dieser Vorwürfe überhaupt zu einer fristlosen Entlassung führen könnte. Das heißt, das Arbeitsverhältnis mit Herrn Sanguinetti besteht weiter und damit müssen die verschiedenen Seiten auch zum jetzigen Zeitpunkt umgehen.
Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Aber natürlich, ein Gericht behandelt Einzelfälle und hier geht es um eine Masse an Einzelfällen, die dann das Betriebsklima vergiften. Und die Vertreterinnen vom Ensemble haben mir auch gesagt, dass der Anwalt niemanden aus dem Ensemble kontaktiert hat und nur nach Aktenlage entschieden habe.
Aber auch der Generalmusikdirektor selbst muss ja eigentlich daran interessiert sein, ein gutes Verhältnis zu seinen Leuten zu haben. Was hört man eigentlich von ihm?
Ja, überhaupt nichts. Also ich habe natürlich auch da um eine Stellungnahme oder um ein Gespräch ersucht, aber seit Wochen lässt er immer nur sagen, das seien laufende Verhandlungen und er würde sich dazu nicht äußern. Ich bin sehr gespannt, da die Verhandlungen ja jetzt beendet sind, ob sich das vielleicht nächste Woche ändert.
Und in dem anderen Fall mit den beiden Schauspieldirektorinnen, Sie haben es gesagt, Celine Cara und Christina Zintel, die geschäftsführende Schauspieldirektorin, die sich da verstritten haben, eine von beiden muss gehen, nämlich Christina Zintel, der Generalmusikdirektor noch da, aber eben auch nur für eine begrenzte Zeit. Also in welcher Lage befinden sich diese Essener Bühnen heute Abend?
Die sind ja wirklich weitgehend führungslos. Also nur das Ballett scheint einigermaßen zu funktionieren und die Philharmonie, wenn man jetzt mal vom eigenen Orchester absieht. Und das ist schon eine sehr dramatische Situation. Es ist eine Findungskommission, weil die Opernintendantin hat ja auch gesagt, sie verzichtet auf einen neuen Vertrag und die ist ja auch angeschossen worden vom Ensemble. Es ist jetzt eine Findungskommission für die Opernintendantin schon eingeleitet worden mit Hinzuziehung, was vorher nicht unbedingt so war, von Fachleuten von außerhalb. Und das soll jetzt bis 1. September beläuft die Bewerbungsfrist. Das soll dann auch schnell bis November entschieden werden. Also man ist so in dieser Situation. Auf der einen Seite muss es jetzt wirklich auch schnell gehen, um eine Zukunftsperspektive zu haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich jetzt sehr, sehr sorgfältig sein, damit nicht wieder das passiert, dass es auf dem Papier alles gut aussieht. Aber wie es Barbara Röhrig sagt.
Ich glaube, es ist einfach das menschliche Miteinander, was nicht unbedingt immer passen muss.
Und da muss man eben dann auch auf andere Dinge achten. Und also es haben alle Vertreter jetzt vom Aufsichtsrat, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, natürlich haben wir da auch sorgfältig gearbeitet, aber vielleicht muss man die Schrauben noch ein bisschen mehr anziehen und noch sorgfältiger sein. Denn das Problem ist in unserer Situation, auch mit der allgegenwärtigen Finanzknappheit, dass wenn jetzt eine falsche Entscheidung getroffen wird und jemand wirklich ein Theater, und das gilt nicht nur für Essen, an die Wand fährt, dann könnte das schnell die Existenz der ganzen Institution in Frage stellen.
Aber wir hören eben nicht zum ersten Mal. Seit Jahren hören wir von Machtmissbrauch, von zum Teil schlechter Arbeitsatmosphäre an deutschen Bühnen. Ist das beispielhaft, was wir da in Essen sehen?
Also ich bin immer wieder überrascht. Ich denke genau wie Sie, das kann doch eigentlich überhaupt nicht sein, dass wir uns noch mit diesen Dingen heute beschäftigen. Aber anscheinend sind die Strukturen, die dort eingezogen werden sollten, doch noch nicht stark genug. Es gibt hier eine interne Beschwerdestelle an der Theater- und Philharmonie GmbH, die ist angerufen worden. Die hat allem Anschein nach auch empfohlen, dass die leitenden Personen nicht weiter beschäftigt werden sollten, aber das hat keine große Folge gehabt. Also ich bin da wirklich auch entsetzt, dass in unseren Theatern, und man hört ja auch einige andere Beispiele, dass es da immer wieder zu diesen Dingen kommen kann und dass sich auch, also die Ensembles durchaus auch noch nicht so richtig trauen, da auch mit Namen und Gesicht in die Öffentlichkeit zu treten. Jetzt haben mir ein paar gesagt, sie sind so sauer und so verletzt über das, wie das jetzt passiert ist, dass sie in Essen auch nach vorne gehen wollen. Also diese Geschichte ist noch längst nicht ausgestanden.
Wir bleiben natürlich dran. Stefan Keim, vielen Dank für diese Einblicke in die Führungskrise an den Bühnen in Essen, die vielleicht in einigen Teilen durchaus beispielhaft steht. Dankeschön.
Gerne.
Die USA, ein Land, das sich gerade verändert durch die neue Administration. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Das beschäftigt auch die New Yorker Künstlerin Rochelle Feinstein. die es schafft, mit abstrakten Formen konkrete politische Kommentare abzugeben. Und das tut sie gerade in Aachen. Und Susanne Lohwig hat sie dabei beobachtet.
Fotos von Boxkämpfen aus dem faschistischen Italien als Siebdrucke, dazu großflächig in Regenbogenfarben aufgetragene Pinselstriche. Das großformatige Diptychon Tekt empfängt die Besuchenden am Eingang der Ausstellung und verbindet verschiedene Kunstrichtungen und Fundmaterial mit einem Blick in Vergangenheit und Gegenwart. Kuratorin Eva Birkenstock.
Da sehen wir auch Boxkämpfe Mitte der 30er, Mitte der 40er Jahre im faschistischen Italien, die vielleicht einerseits so einen sportlichen Alltag in diesem Ausnahmezustand zeigen, aber natürlich ist auch ein Bild für die aktuelle Situation, für die politischen Kämpfe, dann gleichzeitig eben auch vielleicht für die eigenen Kämpfe mit dem Medium und den Konventionen der Malerei selbst.
Direkt daneben hängen Mobiles mit übermalten Polaroid-Fotos, die allesamt verschiedene Aufnahmen von Morgendämmerungen zeigen. Private Fotos, Zufallsfunde aus dem Netz, die Rochelle Feinstein vom Bildschirm mit einer Polaroid-Kamera aufgenommen, handkoloriert, laminiert und vergrößert hat.
And they're upside down because that's the way I feel. It's the world gone upside down.
Die Arbeiten stehen auf dem Kopf, weil sie das Gefühl habe, in einer Welt zu leben, die aus den Fugen geraten ist, sagt sie. Diese Aufnahmen hat Rochelle Feinstein mit Filmstills aus dem US-amerikanischen Blockbuster Red Dawn kombiniert. Ein Film, der im Jahr 1984 noch vor den vermeintlich bösen Nordkoreanern gewarnt und bei seinem Remake 2012 die Russen als Bösewichte angeprangert hat. Die Wahrheit passte sich den jeweiligen politischen Verhältnissen an.
Ich möchte in meiner Kunst wirklich auf Dinge aufmerksam machen, die uns alle angehen. Seit Trump gewählt worden ist, habe ich mich ganz darauf konzentriert, die Auswirkungen der Wahl mit abstrakter Malerei zu beschreiben.
Seit mehr als 40 Jahren verbindet die heute 78-Jährige abstrakte Malerei mit gesellschaftspolitischen Fragen. Angefangen hat Rochelle Feinstein als Illustratorin und Modezeichnerin, wandte sich aber schnell der Malerei zu und lässt seit jeher Popkultur und Politik in ihre Werke einfließen.
All of my work has been in a sense a chronicle or a record of experience.
Alle ihre Arbeiten spiegelten in gewisser Weise die aktuellen Ereignisse wider, meint Rochelle Feinstein. In der Ausstellung The Today Show übt sie auf subtile Art auch Medienkritik. Der Titel spielt auf die älteste Fernsehsendung im amerikanischen Frühstücksfernsehen an. Eine Sendung, die Unterhaltung und Politik beinhaltet, aber mehr auf Gefühle als auf harte Fakten setzt.
Die Today Show ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie politische Ereignisse nachrichtlich aufgegriffen werden. Das ist Infotainment, also ein bisschen Nachrichten gepaart mit Unterhaltung. Der Titel impliziert natürlich auch das Heute. Ich möchte, dass die Ausstellung unsere Gegenwart abbildet.
Viele der Arbeiten, die in Aachen gezeigt werden, sind erst in den vergangenen beiden Jahren entstanden, beziehen sich aber durchaus auf die Vergangenheit, wie auch Maps. Es erinnert nicht nur im Titel an das ikonische Ölgemälde des Pop-Art-Künstlers Jasper Jones, auf dem eine Landkarte der Vereinigten Staaten zu sehen ist. Auch Rochelle Feinstein zeigt eine Karte mit den Ergebnissen der Wahlen, eingefärbt in Blau und Rot. Blau symbolisiert die Demokraten, Rot die Republikaner. Ein Bild, das sie immer wieder nachbearbeitet hat.
Ich habe die Farben genommen, die auch auf den Wahlkarten in den Staaten verwendet werden. Und als im Laufe der Wahl die rote Farbe immer dominanter wurde, habe ich es hier vor Ort noch einmal neu gemalt.
Neben Farben und Fotos spielt Sprache eine zentrale Rolle in Rochelle Feinsteins Werk. Der Zyklus Simple Presence, Acrylmalerei unter anderem auf Musselin, bezieht sich auf Collagearbeiten aus den 70er Jahren der Künstlerin Lee Kressner. Und wie ihr Vorbild benennt Rochelle Feinstein ihre Druckgrafiken nach Zeiteinheiten. Zu Ehren Kressners erfindet sie mit Present Conditional eine ganz neue. Alles scheint möglich. Neue Worte, genauso wie eine Umkehr beliebter Symbole.
Der Regenbogen ist inzwischen ein Symbol für alles und nichts. Je schlechter die Dinge laufen, desto mehr Regenbogen sind zu sehen. Sie sind allgegenwärtig und ich will dies konterkarieren.
Rochelle Feinstein deutet nicht nur den Regenbogen um, sondern auch Material. Aus Malerkrepp wird ein Bilderrahmen, aus einem Bilderwagen ein Ausstellungsstück. Ihre Werke sind das genaue Gegenteil des amerikanischen Frühstücksfernsehens. Keine leichte Unterhaltung, sondern hochpolitisch und humorvoll zugleich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Und wir schauen inzwischen schon mal in die Feuilletons des nächsten Tages, also des 12. Juli. Das tut Klaus Bukatzky.
Der 7. Oktober, das ist für manche Menschen heute ein feststehender Begriff wie 9/11 geworden, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu dem Terrorangriff auf Israel vor 2 Jahren. Für manche Menschen meint, vor allem für Israelis und Jüdinnen und Juden weltweit, die die islamistisch-palästinensische Terrororganisation Hamas ebenfalls mit ihrer Gewalt anvisierte, schreibt der Politik- und Religionswissenschaftler Monty Ott. Es lässt sich noch gar nicht begreifen, was dieses Datum mit der israelischen Gesellschaft und mit der jungen Generation, die heute an so vielen Orten kämpft, machen wird. Monty Ott zieht aber nicht nur einen Vergleich mit 9/11, also den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA. Er erinnert auch an Morde, die in Europa geschahen, gleichsam vor unserer Haustür. Verbrechen, die wir damals kaum zur Kenntnis genommen haben. Bereits in den 1990er Jahren ereignete sich das größte Massaker seit dem Ende von Shoah und Zweiten Weltkrieg. Am gestrigen Freitag wurde des Massakers von Srebrenica auch im Bundestag gedacht. Allein in der Nähe dieser Stadt wurden mehr als 8000 Bosniaken, vor allem Männer und Jungen, Angehörige der muslimischen Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina, zwischen dem 11. und dem 19. Juli 1995 von Soldaten der Republika Srpska sowie paramilitärischen Einheiten ermordet. Es hat lange gedauert, bis dann wirkliche Friedenstruppen auf den Balkan geschickt wurden. Mehr als 3 Jahre dauerten zuvor die Kriege im zerfallenden Jugoslawien. Am Ende bewegt mich doch Literatur und Musik mehr. Sie heilt, wühlt auf und tröstet, lesen wir uns wieder ermutigend in der Süddeutschen Zeitung. Ich fühle mich dadurch lebendig, sagt im Interview die studierte Juristin und Moderatorin Laura Karasek, Tochter des Literaturkritikers Helmut Karasek und der Literaturkritikerin Armgard Segers. Keine leichte Jugend bedeutete das. Die Jungs, die mich damals gedatet haben, sagten immer, oh Gott, ich gehe zu Karaseks nach Hause, da muss ich vorher noch ganz viele Reklamhefte lesen, weil sie Angst hatten, meine Eltern fragen sie ab. Aber die Kindheit war da offenbar unproblematischer. Ich habe als Kind nur Gedichte von Rilke und Ringelnatz gelesen, bin mit meinem Papa in die Oper gegangen. Hoffentlich hatte sie die richtigen Klamotten an. Mit Flipflops in die Oper, steht bei einem anderen Artikel in der Süddeutschen. Die Mailänder Skala verwehrt Menschen in diesen Outfits nun den Zutritt. Erfahren wir, was die berühmte Mailänder Kulturinstitution von ihren Gästen erwartet. Kleidung zu wählen, die dem Ansehen des Opernhauses entspricht, aus Respekt gegenüber dem Opernhaus und den anderen Zuschauern, wie Alexander Menden ein Schild am Eingang der Skala zitiert. Zuschauer, die Tanktops, Shorts und Flipflops trügen, seien unerwünscht. Derart unangemessen Gekleideten wird künftig nicht nur der Eintritt in die Skala verwehrt, sie erhalten auch keine Rückerstattung des Eintrittspreises. Näher kann eine Oper der Verbannung missliebiger Gäste in die äußerste Finsternis nicht kommen. Alexander Menden versucht zu vermitteln und empfiehlt, zieh dich für die Oper so an, wie du gerne auf den Insta-Fotos von der Hochzeit deines besten Freundes aussehen möchtest. Zeig Respekt. Aber vielleicht steht der beste Freund ja gerade auf Shorts und Flipflops und trägt die auch bei seiner Hochzeit. Was dann?